Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute nimmt uns Nele nochmal mit durch Katalonien.
Ist ja jetzt schon eine Weile her, dass wir den ersten Teil veröffentlicht hatten, aber wir hatten jetzt einfach so viele Themen zwischendurch, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollten. Und jetzt ist die Katalonien-Tour tatsächlich auch abgeschlossen. Wir sind wieder zu Hause und ja, jetzt wollte ich nochmal mit euch gemeinsam so den Rest der Tour rekapitulieren und der war auch noch richtig klasse, das kann ich schon mal vorweg schicken.
Ja, wir müssen auch noch das ganze Montenegro-Thema ein bisschen angucken, aber ja, wie das dann so ist, ne? Dann kommst du krank wieder und jetzt sind schon wieder 4 Wochen vorbei. Und ganz viel liegt noch, weil ich einfach so krank war jetzt auch eine ganze Weile. Aber egal.
Du hustest ja auch immer noch. Deswegen haben wir ja gesagt, wir machen jetzt heute Katalonien, weil ich da eben so viel erzähle und ja. Du nicht so viel sprechen musst. Ich hatte das ja auch. Ich war ja auch so lange krank und hatte so fürchterlichen Husten. Das ist sehr hartnäckig. Also versuch, möglichst wenig zu reden. Und ich freue mich, dass ich heute mal so richtig monologisieren darf.
Na dann go for it. Ich stelle einfach nur zwischendrin ein paar Fragen, was mir so einfällt. Sehr und dann gut. Nimm uns doch mit nach Katalonien.
Ja, also wir waren ja beim letzten Mal auf dem Campingplatz La Fageda in der Garrotxa und da sind wir jetzt gedanklich zumindest immer noch, physisch leider nicht mehr. Und die Garrotxa hatte ich ja schon erklärt, ist so eine ja sehr beeindruckende Landschaft mit fast 40 inaktiven Vulkankratern. Für den heutigen Tag oder für die heutige Folge habe ich mich da aber ein bisschen rausbegeben aus der Garrotxa, aus der unmittelbaren Vulkankraterlandschaft und bin in ein sehr berühmtes mittelalterliches Dorf gereist und zwar nach Besalú. Das liegt ungefähr so 50 Kilometer von der Costa Brava entfernt im Landesinneren und ist vor allem bekannt auch für seine romanische Brücke, die stammt aus dem 11. 12. Jahrhundert. Und durch das Dorf fließt der Fluss Fluvia. Das ist so, ja, wahrscheinlich eins der beliebtesten oder am häufigsten gesehenen Fotomotive von Katalonien. Besalú war bis 1111 Hauptstadt einer ganz eigenen Grafschaft und hat danach dann so ein bisschen an Bedeutung verloren. Aber heute ist das Örtchen immer noch top erhalten. Das war also sehr, sehr spannend, das zu sehen. Ein historisches Highlight, was man heute auch noch besichtigen kann, ist zum Beispiel das jüdische Viertel mit einem der wenigen erhaltenen Mikwen. Also das sind so jüdische Ritualbäder auf der Iberischen Halbinsel. Das wurde erst im 20. Jahrhundert durch Zufall wiederentdeckt. Und wie gesagt, ist heute halt auch so eine Touristenattraktion. Und die Brücke, die ich gerade erwähnt habe, war übrigens auch Drehort für Game of Thrones. Angeblich Staffel 6, aber da ich selber nicht gesehen habe, die Serie, kann ich das nicht so genau sagen. Sebastian, kennst du die?
Game of Thrones kenne ich natürlich. Allerdings bin ich keiner, der dann sich die Drehorte ganz genau anguckt. Man hätte jetzt natürlich noch mal googeln können, das könnt ihr aber auch selber. Also es gibt ja ganz viele Seiten, die dann ganz genau alle Drehorte rausziehen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Game of Thrones sehr häufig auch oder relativ häufig auch spanische Drehorte hatte, weil es da eben eine ganze Menge Burgen und Locations gibt, die halt sehr gut reinpassen.
Ja, also Besalú ist da definitiv auch ein Ort, den kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ich persönlich bin ja eher immer so in kleineren Orten unterwegs, die nicht so überlaufen sind. Für mich war zu viel los, muss ich ehrlich sagen. Also sehr, sehr süßes Örtchen. Und wenn man dann von der, also Hauptstraße kann man das gar nicht nennen, sind ja alles nur Gassen, aber so von dem Hauptweg ein bisschen weggeht, in die ganz kleinen Gassen rein, dann ist man auch mehr für sich und kann sich das auch in Ruhe angucken. Aber so im Ortskern fand ich es ziemlich voll. Und mir haben andere Orte besser gefallen, nicht optisch und historisch, sondern einfach so von der Atmosphäre her.
Das Internet straft dich übrigens gerade Lügen. Ich habe nämlich mal geguckt, Besalú wird ganz häufig fälschlicherweise für einen Drehort von Game of Thrones gehalten, ist aber nie offiziell in Game of Thrones aufgetaucht.
Ach so, okay.
Also da hast du dich ein bisschen an der Nase rumführen lassen. Im Gegensatz dazu haben sie in Girona quasi gefilmt, und zwar die Kathedrale, die war Drehort.
Ah ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay.
Aber das andere, da bist du einem Mythos aufgesessen.
Ja, guck, auch uns passiert sowas trotz sorgfältiger Recherchen. Ich glaube, das war sogar in der offiziellen Quelle von Besalu, also von irgendeinem Tourismusverband. Aber das möchte ich jetzt nicht behaupten. Trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Also über die Brücke läuft man dann durch so ein Falltor. Also das sind ja diese Tore, die dann so aus angespitzten Baumstämmen quasi zusammengebaut wurden. Das, wenn man da drunter durchgeht, ist das immer so ein bisschen, denke ich immer, hoffentlich kommt da nichts runter. Aber auf jeden Fall, wenn man sich von den vielen Touristen nicht abhalten lässt, auf jeden Fall eine Reise wert. Aber dann würde ich dazu raten, vielleicht eher relativ früh morgens hinzufahren oder eher so in den Abendstunden, wenn dann der Hauptschwall weg ist, an Bussen und so weiter.
Ja, wie das halt überall da ist, wo es schön ist und viele Touristen hinkommen.
Ja.
Okay, also ansonsten noch der Tipp, weil ich es gerade offen habe und lese, also wer da in der Gegend unterwegs ist und ein Faible für Game of Thrones hat, also der kann da auf jeden Fall 3 Locations sich angucken, wenn ich das richtig sehe. Also man da vorher recherchiert und dann ist auf jeden Fall Girona auch ein guter Ausgangspunkt, da so ein bisschen Game of Thrones Location sozusagen zu checken.
Was sind denn die anderen?
Das eine ist San Juan de Gazetlu. Ich kann es nicht aussprechen.
Wir packen es in die Shownotes.
Genau, es gibt also Drachenstein ist da in der Gegend und Alcazar von Sevilla sind die Wassergärten von Dorne.
Sevilla?
Ja, Großraum Katalonien. Also klar.
Sevilla ist Andalusien.
Ja, du bist da jetzt nicht in 5 Minuten, aber wer sozusagen eine größere Tour machen will, so weit ist es dann nach Sevilla ja auch nicht. Bist da ein paar Stunden da? Das geht schon. Aber also ja, Großraum Spanien sozusagen, sagen wir es doch mal so. Also es gibt ein paar Drehorte. Es gibt ja auch oben im Norden, glaube ich, noch 1, 2 Drehorte, wenn mich nicht alles täuscht.
Also 10 Stunden, 28 Minuten fährst du da, ich sag's nur.
Okay, ich war jetzt eher bei 4, 5 Stunden. Na gut, dann müssen wir
also
auf jeden Fall
eine
mehrtägige Game of Thrones Location-Reise draus machen. Ich hatte es jetzt schneller in Erinnerung, aber da täuscht mich tatsächlich auch dann mein Entfernungsgedächtnis. Aber ja, es ist in Spanien auf jeden Fall sehr gut. aber wie gesagt, könnt ihr mit googeln, wenn euch das interessiert oder wenn es euch wirklich richtig tief interessiert, wisst ihr es wahrscheinlich sogar. Girona auf jeden Fall. Mit der Kathedrale, da habt ihr auf jeden Fall dann schon mal einen Haken, den ihr setzen könnt.
Näher als Sevilla an Besalú, schöne Überleitung, liegt der See von Banyoles. Das ist der größte natürliche See in Katalonien. Und das ganze Gebiet ist ein Naturschutzgebiet. Also es wird zwar auf dem See auch Sport betrieben, das habe ich gesehen und ich habe auch irgendwo gelesen, dass der auch schon irgendwie in den 90er Jahren mal für olympische Ruderwettbewerbe angeblich genutzt wurde, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter recherchiert. Also man sieht Ruderer auf jeden Fall dort, wenn man spazieren geht, aber eben im Uferbereich offenbar wurde das als Naturschutzgebiet deklariert. Das heißt also, Hunde dürfen da nicht frei laufen und auch nicht ins Wasser, was für uns natürlich immer schwierig ist, weil wir so eine kleine Wasserratte dabei haben. Und ansonsten ist der See aber wunderschön. Also man kann da ganz tolle Wasservögel beobachten. Ist überall quakt es, also überall hüpfen dann irgendwelche Frösche und Kröten rum. Und der See ist auch in den Uferzonen auf der Seite von Porqueres, also auf der Seite, wo nicht Banyoles, das Städtchen, liegt, sondern die gegenüberliegende Seite, sehr eingewachsen. Eignet sich also wunderbar auch für Spaziergänge, wenn es ein bisschen heißer ist, weil eben sehr viel Schatten da durch hohe Bäume und Sträucher gespendet wird. Und ich liebe ja, das so um Seen rumzulaufen, weil das einfach immer so eine ganz besondere Atmosphäre ist und auch ein ganz besonderer Geruch durch die Wasserpflanzen und das ganze feuchte Ambiente. Und wir haben uns dann aber, oder was heißt wir, ich habe es entschieden, ich war ja nur mit meinem Hund unterwegs, Ich habe dann entschieden, dass wir vom See weggehen, weil die Zoe halt nur ins Wasser wollte und an der Leine sein musste. Und das war für sie also ein bisschen Folter. Und ich bin dann einfach über die Straße gegangen. Und da gibt's verschiedene Wege, die dann gegenüber, also auch wieder auf der Seite von Porqueres, auf so ein Naturschutzgebiet auch hinführen. Und das war auch so schön. Da konnte man super ein bisschen wandern, ist übertrieben, spazieren gehen, nennen wir es mal. Es war schon sehr heiß. Felder, Wald, Wiesen. Also es war ganz, ganz toll auch dort. Ein kleiner Bach ist da auch durchgeflossen, wo dann sich der Hund mal abkühlen konnte und ich die Füße reinhalten. Und man hat eben in diesem ganzen Naturschutzgebiet diesen traumhaften Blick mit den Vulkanen wieder im Hintergrund. Ich hatte auch noch das Glück, dass ich wirklich einen wolkenlosen Himmel erwischt hatte. Und dann habe ich mich da halt so ein bisschen mit dem Hund rumgetrieben. Aber den See kann man, soweit ich weiß, auch komplett umrunden. Ich habe auch viele Leute gesehen mit Fahrrädern, generell in Katalonien. Also wer sich von Berg- und Talfahrten nicht abhalten lässt, der fährt in Katalonien Fahrrad. Und um den See herum kann man, meine ich, auch mit dem Fahrrad fahren.
Also sind das dann Schotterwege, sind das befestigte Schotterwege? Also wie sind die Routen da außenrum? Also was für ein Fahrrad brauche ich auch?
Also da kannst du mit, ich würde jetzt nicht unbedingt auf diesen, das sind so fein geschottert, wenn ich mich richtig erinnere. Da würde ich jetzt vielleicht nicht mit dem Rennrad mit ganz dünnen Reifen fahren, aber ich habe viele mit Rennrädern auch auf der Straße gesehen. Also das scheint eine beliebte Ecke zu sein. Und ansonsten mit einem normalen Trekkingrad kommst du da gut durch. Am See ist es ja auch flach, ne? Also wenn man dann so ein bisschen weiter ins Naturschutzgebiet reinfährt, dann wird es natürlich durch das Vulkangelände wieder ein bisschen hügeliger. Aber um den See, das kann man auch mit wenig Kondition gut machen.
Okay, guck mal weiter. Woher weißt du eigentlich, wenn du in so anderen Ländern bist, so mit Nationalpark, also ich meine, dass in irgendwelchen Schutzgebieten der Hund an die Leine gehört, das würde ich jetzt sagen, kriegt man doch meistens im Kopf ja verknüpft. Wie informierst du dich sonst, wo der Hund vielleicht ins Wasser darf oder nicht? Oder weißt du das? Oder guckst du einfach, wo Schilder stehen? Oder wie machst du das unterwegs?
Also üblicherweise orientieren wir uns an den Schildern vor Ort. Okay. Oft findet man im Internet dazu keine Informationen. Da komme ich auch gleich gegen Ende der Folge nochmal zu, wenn wir über das Ebro-Delta sprechen. Da haben wir nämlich dann mit der lokalen Ordnungsbehörde zu tun bekommen. Das schon mal als kleiner Teaser vorweg wegen dem Hund. Aber üblicherweise ist es so, dass man sich gut an die Schilder halten kann und dass man da dann auf der sicheren Seite ist. Und im Zweifel ist es halt auch so, dass der Hund dann halt mal eher an der Leine bleibt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, auch es ist gerade eine Jahreszeit, wo vielleicht viele Tiere Nachwuchs bekommen oder so. Oder es ist auch eine Gegend, wo die so ein bisschen unübersichtlicher ist, also Waldgebiet oder so. Unser Hund jagt ja nicht, aber trotzdem packe ich die halt dann an die Leine und fertig. Das ist für sie auch normalerweise nicht so ein Thema, nur wenn halt dann direkt das Wasser daneben ist, dann wird's ein bisschen rumpelig. Mhm. Ja, dann reisen wir weiter und zwar an eines meiner Highlights. Das ist ein Dorf, auch wieder in der Garrocha, was ganz oben auf einer Basaltklippe thront. Und wenn ich sage thront, dann meine ich auch, also das ist wahnsinnig, wahnsinnig spektakulär. Der Ort heißt Castelfollit de la Roca. Und das ist ein ganz kleiner Ort, ein ganz kleines Dorf, liegt über 50 Meter hoch und ist so circa 1 Kilometer lang. Und wenn du da hinfährst, dann, also das wäre mit Sicherheit auch eine gute Kulisse gewesen für irgendeinen Fantasy- oder Mittelalterfilm, weil du siehst halt wirklich nur diese riesen Klippe und darauf direkt die ganzen Häuser und Gebäude. Und rechts und links fällt es komplett steil ab. Also da darf es wirklich gar keine Erosion geben, sonst fallen da die Häuser runter. Ich habe gelesen, dass diese Klippe durch zwei aufeinanderfolgende Lavaströme entstanden ist. Also der erste vor gut 200.000 Jahren, 217.000 um genau zu sein. Und der zweite dann ungefähr vor 190.000 Jahren. Und den Fluss Fluvià habe ich ja schon erwähnt, den man auch aus Besalú kennt. Und dann gibt es noch einen zweiten Fluss, der heißt Toronel. Die haben sich dann durch dieses ja erkaltete Gestein gegraben über die Jahrtausende. Und daraus ist dann eben dieses berühmte Castel Foyit de la Rocca geboren. Dürfte wahrscheinlich so einer der berühmtesten Orte in der Garrocha sein. Ich habe da auch ganz viele Fotos gesehen, schon vorab, und deswegen war klar, dass wir da unbedingt auch mal hinfahren. Ist eine der kleineren oder kleinsten Gemeinden in Katalonien, und auch die Häuser sind aus diesem Basalt gebaut. Also die, ich habe gerade schon gesagt, die schweben regelrecht über dem Abgrund. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo ein Foto verlinken können. Ach ja, ich hatte ja bei Instagram natürlich was gepostet dazu. Da könnt ihr mal schauen, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt. Da gibt es auf jeden Fall auch aus Castel Foyit Fotos.
Ja, ich kann mich auch an das, also ich habe es jetzt gerade mir nochmal angeguckt bei Google und kann mich erinnern, dass ich das bei dir ja, in Insta auch irgendwo gesehen habe, als wir unterwegs waren, hast du das gepostet.
Ja, also wenn man googelt und sich dann danach mein Insta-Foto anguckt, dann sieht man, dass es nicht ganz so spektakulär ist wie auf den Tourismusaufnahmen. Ich habe diesen Ort oder diese Stelle nicht gefunden, wo die Bilder entstanden sind, die ich immer von den Tourismusverbänden sehe. Also ich vermute, dass die Marketingbilder vielleicht auch mit Drohnen gemacht wurden. Man hat von unten aus eben diesen krassen Ausblick oder von der Autobahn aus, aber nicht genau das, was man so sieht, wenn man nach dem Ort googelt. Das Dorf an sich ist wirklich süß, aber eher unspektakulär, weil man hat ja den Blick nur von außen quasi. Der Dorfkern ist auch sehr klein, also den sollte man sich auch mal angeguckt haben, ist auch wirklich hübsch gemacht, und man hat von oben auch einen schönen Ausblick über die Landschaft halt. Aber dann, wenn man eben dieses Dorf sich einmal von außen angucken will, dann ist ein guter Spot, einmal nach unten zu gehen oder auch zu fahren. Da ist dann einer der Flüsse unten. Das ist auch schön, um sich ein bisschen abzukühlen. Ich habe da auch wieder den Hund reingelassen. Und von da aus, von der gegenüberliegenden Straßenseite aus, sieht man dann eben dieses Örtchen in seiner vollen Pracht.
Und Drohne mitnehmen, damit man die perfekte Aufnahme machen kann,
Drohne
quasi.
mitnehmen, damit man die perfekte Aufnahme machen kann, sich vorher informieren, ob es irgendwelche Flugverbotszonen gibt, und vor allem nicht so machen wie Sebastian in Montenegro, dass die Drohne hinterher Schrott ist.
Gerade am gucken, ob ich sie reparieren lassen kann.
Oh, okay.
Ja, warte noch aufs Angebot. Ja, aber weiter geht's in Katalonien.
Ja, ich bin dann umgezogen. Also Garrotxa war dann, da hätte man noch tausend Sachen angucken können, aber ich wollte ja dann auch noch ein bisschen weiterkommen. Eines meiner Hauptziele waren ja die Pyrenäen, und deswegen musste ich mich dann leider verabschieden aus dieser wunderbaren Vulkanlandschaft, die wirklich, wirklich, also so viel zu bieten hat. Da hätte man selber noch Wochen verbringen können, nur dort. Und dann bin ich umgezogen in die Vorpyrenäen, in den Solsonès, also in diesen, ja, es ist Comarca, heißt es. Das ist so ungefähr ein bisschen vergleichbar mit unseren Landkreisen. Nicht ganz, aber so kann man sich das in etwa vorstellen. Also die Gegend rund um Solsona auf den Campingplatz La Ribera. Ganz süßer kleiner Campingplatz. Da sind zwar hauptsächlich Dauercamper, aber man hat mir da ein Plätzchen quasi zugewiesen. Das war, glaube ich, gar keine offizielle Parzelle, aber es war super. Das war so geschottert mit riesigen Felsbrocken, die da hingelegt hatten. Konnte man sich ganz toll drauf sonnen. Also dieser kleine Campingplatz ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber wenn man da hinfahren möchte, auf jeden Fall vorher einmal per E-Mail, nicht per WhatsApp, weil da kriegt man keine Antwort, per E-Mail schreiben, ob überhaupt was frei ist, weil ich glaube, da gibt es nur irgendwie zwei, drei Plätze überhaupt für Tagestouristen. Der Campingplatz selber liegt auf einem uralten Gehöft, möchte ich es mal nennen. Also ich habe irgendwas verstanden von 1000 Jahre alt, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob wirklich die Bestandsgebäude damit gemeint sind oder ob das halt vor 1000 Jahren erstmals erwähnt wurde. Die Zufahrt ist ein totales Abenteuer. Also ich bin mit meinem Gespann fast nicht durchgekommen. da musste von beiden Seiten so ein bisschen geguckt und gewinkt werden. Aber ein ganz süßer kleiner Platz, sehr schön, familiär auch, sehr gepflegt, wie das halt so ist, wenn die Betreiber da selbst Hand anlegen. Und die Betreiber sind auch wahnsinnig nett. Die haben uns unheimlich viele tolle Tipps gegeben, was man alles unternehmen kann und wo man vor allem essen kann. Und von diesem Platz aus haben wir dann eben diverse Tagestouren in den Solsonès unternommen. Also diese Comarca, dieser Landkreis, wird auch Comarca de las Mil Masías genannt. Masías sind so uralte Bauernhöfe und die Bevölkerung lebt da halt so ganz verstreut auf diesen alten Höfen heute noch. Und das ist ganz witzig, weil wir haben uns da ein paar Mal vertan, weil ich immer dachte, naja, wenn es ein Ortsschild gibt, wird ja da ein Ort sein. Aber dieses Ortsschild führte halt dann nur zu einem Hof, der natürlich in Privathand ist. Und ich stand x-mal bei irgendwelchen Menschen im Bauernhof und wusste jetzt nicht, ob es jetzt da weitergeht oder nicht. Ist eine Gegend, die mir vorher gar nicht bekannt war, die aber absolut sehenswert ist, eben auch mit der Hauptstadt Solsona, die auch sehr schön ist. Aber ich fand das ganze Umland noch viel faszinierender. Ja, und von dort aus eben bin ich dann auch aufgebrochen in die Pyrenäen, beziehungsweise auch die Vorpyrenäen. Das war einmal eine Tagestour. Da war auch meine Freundin dabei, von der ich schon erzählt hatte in der letzten Katalonien-Folge. Und ja, mit der sind wir dann quasi einmal kreuz und quer bis zu den Salinen von Cambrils und nach Odèn gefahren. Und ja, da würde ich euch jetzt so ein bisschen mitnehmen. Oder hast du noch Fragen dazwischen, Sebastian?
Nö, da gerade nicht.
Also ich muss dazu sagen, meine Freundin ist Tamilin, aber sehr begeistert von christlichen Kirchen, weil sie sagt, dass die ihr immer sehr viel Ruhe geben, wenn sie da reingeht. Und deswegen haben wir so eine kleine Kirchentour gemacht. Und da gibt's halt in den Pyrenäen und Vorpyrenäen unwahrscheinlich viel Auswahl. Das heißt, man kann fast nirgendwo hinfahren, ohne nicht an irgendwelchen wunderschönen alten Kirchen vorbeizukommen. Die erste, die wir gesehen hatten, war die Kirche von San Jaume de Riner, glaube ich, spricht man das. Das ist so eine kleine romanische Landkirche, gar nicht spektakulär, aber unheimlich schön gelegen und einfach ganz zuckersüß mit so einem Mini, ich glaube, nicht mehr aktiven Urnenfriedhof daneben. Also es sind nur ein paar Gräber. Was viel krasser war an Kirchen, was ich so gesehen habe, ist El Miracle im gleichnamigen Ort. Da bin ich sogar mal reingegangen, obwohl ich sonst mich für Kirchen nicht so interessiere. Die ist der Legende nach entstanden, weil im Mitte des 15. Jahrhunderts zwei Hirtenjungen dort die Jungfrau Maria gesehen haben sollen. Und die heutige Kirche stammt von einem berühmten katalanischen Architekten, Josep Morató. Und der hat da ein Inneres geschaffen, zusammen mit dem Bildhauer Carles Morató. Ich vermute, dass es Brüder waren, was wirklich seinesgleichen sucht. Also dieses Kircheninnere, ich kenne die ganzen Fachbegriffe bei Kirchen nicht, man verzeihe es mir. Dieses Innere gilt aber als eines der wichtigsten Werke des katalanischen Barock. Und die Campingplatzbetreiberin hat mir erzählt, das habe ich jetzt, konnte ich aber nicht bestätigen, dass die Madonnenstatue, die man so in der Altarnische bewundern kann, da gab es irgendwie so einen Konflikt mit der Bevölkerung, weil die Kirche oder die Architekten dort die haben so eine große Nische geschaffen und wollten da halt eine riesige Madonna reinsetzen. Aber die Bevölkerung hat sich dagegen gewehrt. Die wollten ihre kleine Madonna behalten. Und heute ist es dann also so, dass in dieser riesigen Nische eine Mini-Madonna drin sitzt, weil die Bevölkerung sich durchgesetzt hat. Und ja, das ist halt so die Anekdote, die es dann dazu gibt. Was ich ganz spannend fand, dass hinter dem Altar es so einen Gang mit Treppenstufen gibt. Da kann man dann so einmal hoch und wieder runterlaufen in so einem kleinen Rundlauf sozusagen. Und von dort oben kann man eben in den gesamten Kirchenraum schauen, was sehr ungewöhnlich ist. Ich habe sowas noch nie gesehen und das war schon toll. Also da hat sogar mich mal echt gecatcht. Innen natürlich alles sehr pompös ausgestaltet, auch der Altar und wie heißt es? Tabernakel? Nee, Tabernakel ist was anderes. Nee, ich versuche mich jetzt gar nicht dran. Auf jeden Fall, der ganze Altarbereich, du kennst die Begriffe wahrscheinlich auch nicht,
nee,
ist sehr, sehr pompös ausgestattet und mit ganz, ganz vielen interessanten Details auch versehen. Also, wenn ihr in der Gegend seid, guckt da unbedingt mal rein. Angeschlossen ist auch noch ein Benediktinerkloster. Da leben noch ein paar Mönche, einen davon haben wir auch kennengelernt. Der hat dann meine Freundin einmal durch die Kirche durchgeführt, während ich mit dem Hund draußen gewartet habe. Ganz junger, sportlicher Typ, der war auch gar nicht in der Mönchskluft unterwegs, sondern mit Jeans und Hemd. Und der hat eben erzählt, dass das Kloster eines von zwei Klostern ist, was die aktuell noch bewohnen und dass die Mönche immer wechseln von einem zum anderen. Das andere ist richtig in den Pyrenäen drin. Da waren wir aber dann nicht mehr. Und außen herum ist ein richtig schönes Gelände, wo man auch ein bisschen spazieren gehen kann. Da gibt's dann noch so eine Mini-Kapelle. Die haben wir uns noch angeguckt. Aber ja, das war wirklich ein Erlebnis, kann man sagen.
Cool. Ja, bei Kirchen habe ich auch nicht so das, wie soll ich sagen, die Faszination. Ich guck's mir mal an, wenn ich weiß, zuletzt, wann war das denn? Gregor hatte mich ja hier besucht und der wollte sich ja auch den Dom angucken und da waren wir da drin. Aber ich habe da irgendwie einfach leider keine Gene für. Was heißt leider? Ich habe da keine Gene für. Ja, es ist irgendwie, ist schon spannend, wie das gebaut ist und so weiter, aber ich kann mich da wenig für begeistern. Ja, aber gut, wer das spannend findet.
Ich habe halt auch immer die geschichtlichen und sozialen Zusammenhänge damit im Hinterkopf, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich fand es halt irgendwie schön, weil meine Freundin durch ihre Begeisterung mir auch wieder so ein bisschen die Augen dafür mehr geöffnet hat. Und sie ist ja Hinduistin, also komplett andere Schiene, aber fühlt sich halt auch zum christlichen Glauben sehr hingezogen. Und ich fand das irgendwie schön. Und die Leute vor Ort waren auch immer total happy, dass jemand, der quasi für die total exotisch ist, sich halt dafür interessiert, ne? Wir waren ja teilweise die ersten Ausländer, die irgendwo, also so von weiter weg halt hinkamen. Und da hast du richtig gemerkt, da ist auch eine Begeisterung bei der lokalen Bevölkerung da, dann ihre Sachen zu erzählen und Dinge zu zeigen oder uns auch mal hier in dem Örtchen Miracle zum Beispiel, da kamen wir in so eine Touristeninfo, wo man auch Kaffee trinken kann und so. Und dann haben wir halt gefragt, ob die Küche offen ist, ob wir was essen können. Meinte der, nee, ist nicht offen, aber ich mache euch mal eben was, ne? Und dann hat er uns halt so leckere Tomatenbrote mit ein bisschen Iberico-Schinken da fertig gemacht, weil der gedacht hat, wir beiden Mädels müssen da sonst verhungern. Und dann kommt man halt immer ins Gespräch und der meinte auch, also nee, Sri Lanka, da hatten wir noch nie jemanden hier. Und umso mehr ist es natürlich auch dann für die Leute schön, wenn da ein aufrichtiges Interesse besteht.
Klar.
Ja, dann sind wir weiter über Linha zum Mirador de Serra Seca gefahren. Das ist so ein Aussichtspunkt, wo man einen 360-Grad-Blick über die komplette Pyrenäenlandschaft hat. Auch dazu gibt's Fotos bei uns auf Insta, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man das niemals so einfangen kann mit keiner Kamera dieser Welt, was man da wirklich sieht. Also ich habe wirklich schon lange nichts mehr so Schönes gesehen und meine Freundin und ich, wir sind beide alte Quatschtanten. Also der Schnatterschnabel stand selten mal still, aber da waren wir beide völlig geflasht und standen da bestimmt 10 Minuten ohne zu reden und haben nur geguckt, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst zu schauen. Also das war wirklich ein absolutes Erlebnis und für mich auch mal wieder so ein Moment, wo ich echt weggehauen war. Ich habe gestern Podcast aufgenommen mit Sabrina von Hallo Island, wo wir eben über Island gesprochen haben und sie so ein bisschen erzählt hat. Und da habe ich schon gesagt, dass ich eben durch das viele Reisen manchmal mich so ein bisschen abgestumpft fühle, was die Naturschönheiten angeht, weil man halt wahnsinnig viel sieht und wahnsinnig viel Spektakuläres jetzt auch gesehen hat in diesen vielen Jahren. Aber dieser Ort oder überhaupt die Pyrenäen, das war so krass für mich und wirklich mal wieder so das Gefühl, ich reise jetzt an Ecken, wo ich was sehe, was ich so noch nie gesehen habe. Und dazu kam dann natürlich, dass meine Freundin, die ja in der Schweiz lebt und auch in einer sehr schönen Landschaft zu Hause ist, aber sonst nicht so viel reisen kann, dass die halt auch so begeistert war und mich da auch komplett mitgerissen hat. Also das war Wahnsinn. Hinter jeder Ecke, hinter jeder Kurve war irgendwas, wo wir gesagt haben, nee, wir müssen jetzt anhalten. Wir waren einen kompletten Tag unterwegs. Ich glaube, von morgens 8 bis wir abends dann wirklich ins Bett gefallen sind, weil wir so oft angehalten haben, ausgestiegen sind, bisschen gelaufen sind, Fotos gemacht haben. Ich frage mich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein, warum wir nicht eher schon mal in den Pyrenäen gelandet sind. Wir sind immer an der Küste hängen geblieben, wie so viele, die eben Katalonien besuchen. Und dabei ist das Hinterland einfach unglaublich.
Ja, aber das Meer, das zieht halt uns oder viele von uns Menschen erstmal irgendwie an, ne? Und dann das andere musst du halt erst entdecken. Beim Meer hast du irgendwie die Verknüpfung schon da. Ich glaube, das ist jetzt nichts Unnormales. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Menschen, wo das andersrum ist. Aber das kann ich gut nachvollziehen, dass man. Mich zieht's auch immer erstmal Richtung Wasser.
Ja, mich doch auch. Das und wegen Hund ja sowieso. Aber das ist wirklich ein Verlust, wenn man das nicht gesehen hat. Mhm. Und was natürlich auch schön ist, es gibt sehr viel nationalen Tourismus dort, aber wenig internationalen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auf diesen Campingplätzen im Landesinneren, ja, mal in der Garrotxa gab's noch Deutsche und Niederländer. Aber ansonsten maximal mal Franzosen, aber ansonsten wirklich in erster Linie halt Spanier aus verschiedenen Gegenden. Mhm. Und wenn man so richtig in so eine Landschaft und in so eine Kultur eintauchen möchte, dann ist es natürlich cool, wenn man halt dann nicht in so einer Touristenhochburg sich bewegt.
Ja, und es ist auch nicht so überlaufen, ne, dass du, also ich meine, ich gucke mir auch ganz selten mal eine große Stadt an und da hast du ja immer viele Menschen, aber ansonsten bin ich auch immer ganz froh, wenn ich irgendwo bin, wenn da halt nicht so viel los ist. Also das fand ich jetzt auch in Montenegro so cool, dass wir halt vor der Saison da waren und es war halt selten, dass wir Menschen getroffen haben. Und das mochte ich schon sehr, das war sehr angenehm und das ist natürlich dann da, wenn du nur, also klar, auch nationaler Tourismus kann sehr viel werden. Also das sehe ich, habe ich ja in Portugal jeden August erlebt, wenn alle aus Portugal, aus dem Norden in der Algarve waren. Mhm. Aber generell meistens ist das ja nicht so schlimm.
Ja, und ich sag mal so, ich weiß nicht, wie das in Portugal ist. Aber die Spanier sind ja jetzt nicht unbedingt immer so leise. Also da wird auch ganz schön geschnattert. Ja. Und wenn die dann auch, also ich bin da manchmal Gruppen begegnet, da habe ich mich gefühlt wie in so einem, als würde so eine Gänsehorde an dir vorbeifliegen.
Ja, da sind die Portugiesen nicht so laut. Die Spanier sind schon ein sehr lautes Völkchen. Und das ist jetzt irgendwie negativ zu meinen.
Nein, das gehört, ich mag das ja auch. Aber wenn du halt deine Ruhe haben möchtest und irgendwo so eine Vulkanlandschaft genießen möchtest oder in Besalú das mittelalterliche Dörfchen genießen möchtest und also es ist wirklich Geschnatter halt von vorne bis hinten.
Ja, ist sehr verallgemeinert, aber es ist tatsächlich so, dass mir das auch sehr früh schon aufgefallen ist. Wir waren ja viel Spanien, Portugal, dass da schon ein Lautstärkepegelunterschied ist, egal wo du hinkommst.
Ich liebe das. Also ich mag die Spanier ja wahnsinnig gern. Und in Mexiko ist es nicht anders oder vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, was den Lautstärkepegel angeht. Also ich bin das gewöhnt. Aber gerade wenn man sich halt so in so einer landschaftlichen Idylle befindet, dann genießt man das einfach, wenn nicht so viele Menschen, egal welcher Kultur da sind, sondern wenn man da auch so ein bisschen für sich sein kann und in Ruhe das in sich aufnehmen kann, ohne Ablenkung. Und das war halt ganz extrem generell jetzt im katalonischen Hinterland, aber in erster Linie halt jetzt auch in den Pyrenäen, weil es auch so weitläufig und so dünn besiedelt ist, ne? Also da ist es wirklich auch auf diesen engen Serpentinen ganz selten, dass da mal ein Auto vor oder hinter einem ist oder entgegenkommt. Wir waren dann immer der Beginn des Staus, wenn es mal 2, 3 Fahrzeuge gab, weil wir halt gefahren sind wie so alte Leute, weil ich mich nicht so getraut habe, Gas zu geben. Und natürlich auch immer Geschwindigkeitsbeschränkungen da waren und ich nicht wusste, naja, wie genau hält man sich da dran. Das hat jetzt die Einheimischen nicht davon abgehalten, mich da auch zu überholen auf diesen Serpentinen. Aber das ist ja dann deren Ding, die kennen sich ja aus.
Wie sagt Silke immer so gerne, Stau ist nur hinten scheiße.
Genau. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Nein, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Ich bin dann auch schon mal rechts rangefahren, wenn ich gemerkt habe, also da sind jetzt 3 Autos vielleicht schon hinter mir. Aber es war auf jeden Fall ein unwahrscheinlich schöner Mini-Roadtrip. Der hat uns dann von diesem Aussichtspunkt nochmal weitergeführt an die Salinen von Cambrils. Also nicht zu verwechseln, Cambrils gibt's auch eins an der Küste. Ich glaube an der Costa Brava sogar. Aber das ist jetzt hier im Landesinneren und das ist ein Salzgewinnungskomplex aus vorindustriellen Zeiten. Der liegt auf ungefähr 1000 Metern Höhe und da gibt's eine salzhaltige Quelle. Die liefert, nach allem, was ich gelesen habe, Wasser mit mehr als 300 Gramm Salz pro Liter. Also zum Vergleich, das ist ungefähr doppelt so viel wie im Mittelmeer. Und wenn man das Wasser, also wenn man da mal so den Finger eintaucht und daran leckt, dann ist es echt krass. Also das ist wirklich richtig, richtig heftig salzig. Es gibt dort auch ein, es ist wie so ein Becken. Ich bin nicht, also wir sind nicht reingegangen, weil da saßen die schon, die Leute wie die Frösche. Aber wenn man sich in dieses Wasser reinsetzt, dann treibt einen das ähnlich wie im Toten Meer nach oben. Also du kannst da irgendwie nicht untergehen. Meine Freundin, die gefühlt die Hälfte wiegt von mir, die hat es gar nicht geschafft, da unterzugehen. Die ist mal in so ein anderes Becken eingetaucht, was wir auf dem Weg gefunden haben, wo kein Verbotsschild dran war. Und die hatte wirklich Schwierigkeiten, da drin zu tauchen. Hat mir dann hinterher auch den ganzen Autositz mit Salz versaut. Den müssen wir jetzt noch irgendwie putzen. Da haben wir lauter jetzt so weiße Schlieren über die komplette Sitz- und Rückenfläche. Aber es war auch total spannend, weil das eben auch so eine historische Sehenswürdigkeit ist. Angeblich wurde dort schon im Mittelalter Salz gewonnen. Also dokumentiert ist es ab 1780, was ja dann schon so ein bisschen nach Mittelalter ist, glaube ich. Bis 1963 war das Ganze im Betrieb. Und das Salz wurde dann quasi in den Solsonès, also in diesen Landkreis, und weiter verteilt über die Ruta de la Sal, also die Salzroute. Heute ist es restauriert, sieht alles sehr schön aus, man kann da Führungen machen, aber ist eben nicht mehr aktiv. Aber es sind immer noch diese Rohre und Leitungen zu sehen und an diesen Leitungen bilden sich, sag mal, Stalagmiten sind die, die von oben kommen, ne? Also wie so kleine Tropfsteine aus Salz, die dann so von den Rohren nach unten zeigen. Sieht aus wie Eiszapfen, aber sehr salzige Eiszapfen.
Also Stalaktiten dann von oben nach unten. Stalagmiten, okay. Von unten nach oben. Und ich habe vergessen, wie sie, wenn sie sich verbinden, heißen.
Ja, weiß ich auch nicht. Und es gab auch da mal eine Eselsbrücke zu, aber die kann ich mir nicht merken.
Die Stalagmiten haben ein M, weil sie emporwachsen.
Ach Gott. Okay. Ja, das ist mir zu komplex. Egal. Also auf jeden Fall wachsen die da nach unten. Und ich fand's mega spannend, dann auch diese Anlage mal mir anzuschauen. Auch dazu gibt's natürlich Fotos bei Insta. Das zu allem, was ich heute erzähle, fast gibt's Fotos bei Insta. Also da einfach mal reingucken, da muss ich nicht immer dazu sagen. Und noch mindestens genauso wichtig wie die historischen Sehenswürdigkeiten ist natürlich das leibliche Wohl. Da hatte uns die Campingplatzbetreiberin ein Restaurant empfohlen. Cal Agusti heißt es. Das ist direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite von den Salinen. Wir sind leider zu spät gekommen. Die Küche war da schon zu oder hat gerade geschlossen, als wir ankamen. Deswegen konnten wir da nicht essen. Aber jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, hat gesagt, ja, also da muss man unbedingt gegessen haben. Das ist fantastisch. Also Karl Agusti, wir verlinken natürlich alle diese Empfehlungen dann auch nochmal in den Shownotes.
Und wo oder was habt ihr dann gegessen statt bei Karl Agusti?
Wir sind weitergefahren Richtung Oden und haben dann in einem ganz kleinen Örtchen in einem Restaurant gegessen, was von Argentinien betrieben wird. Das heißt Karl Toni, glaube ich. Da gucke ich gleich nochmal. Da war es auch sehr lecker, sehr reichlich. Also meine Freundin und ich haben regelmäßig den Fehler begangen, dass wir eine Vorspeise und zwei Hauptgerichte bestellt haben. Und jedes Mal haben wir uns geschworen, dass wir nie wieder in unserem ganzen Leben was essen werden. Also wir haben da wirklich exzessiv gegessen und auch so, dass man sich hinterher manchmal nicht mehr gut gefühlt hat. Meine Freundin ist ja sehr zierlich und sehr klein, wiegt, glaube ich, um die 50 Kilo. Und wenn die sich halt so eine Paella reindampft, dann hat die auch gegessen für 2 Tage. Und davon gab es halt relativ viel. Und in diesem kleinen Restaurant, da haben wir, was haben wir da gegessen nochmal? Irgendwas mit Fleisch auf jeden Fall haben wir gegessen. Es war unfassbar gut, weil die in Katalonien sehr, sehr viel Wert auf den regionalen Bezug legen. Und dann eben auch, ich sag mal, bei den Höfen in der Gegend einkaufen, wo die Tiere draußen leben. Also das war überall eigentlich eine wahnsinnig gute Qualität. Mhm. Ja, ich habe dann gleich noch für die nächsten Tage eine andere Restaurantempfehlung, wo wir auch rausgerollt sind, wo wir dann nicht mehr wussten, wo oben und unten ist, aber da komme ich gleich zu. An diesem Tag sind wir dann eben noch weiter über sehr, sehr enge, immer enger werdende Serpentinen in diesem ganzen Kreis um Oden gefahren. Da weiß ich jetzt nicht, ob das noch Vorpyrenäen waren oder schon quasi die richtigen. Ich tippe Letzteres, weil es schon echt hoch rausging und sehr steil abfiel alles. Und da haben wir dann in Oden, immer noch mitten im Nirgendwo, einen ganz kleinen Wohnmobilstellplatz an der Kirche Santa Cecilia d'Oden gefunden. Wir konnten da leider nicht übernachten, weil wir gar nicht darauf eingestellt waren, sowas zu finden und gar nichts dabei hatten. Also weder Proviant noch irgendwie Schlafsachen. Aber das war ganz, ganz toll auch. Da darf man maximal eine Nacht stehen. Es ist unversorgt. Aber es ist, so wie ich gesehen habe, auch kostenlos. Und von da aus kann man dann halt super weiterfahren. Da würde ich auch noch mal die Infos mit in die Folgenbeschreibung packen. Und die letzte Station an diesem Mini-Roadtrip war das Castel de Jadurs. Das ist ein relativ große Burg, Schloss, wie man das nennen möchte. Da fanden zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, gerade Restaurierungsarbeiten statt. Deswegen konnten wir das jetzt nur von außen und auch nur so ein bisschen aus der Distanz uns angucken. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass zeitgleich, und das scheint öfter mal der Fall zu sein, ein Astronomie-Workshop oder sowas dort stattfand. Also da kamen dann Leute mit irgendwelchen Teleskopen und sind da in einen der Räume gegangen und da hätte ich auch gern teilgenommen, aber es war dann zu spontan, weil man von dort aus wohl irgendwie auch ganz gut die Sterne beobachten kann.
Okay.
Ja, dann haben wir am nächsten Tag nur so einen kleinen Ausflug gemacht, weil wir immer wieder mal auch ein bisschen Ruhe brauchten. Wir hatten ja eine sehr straffe Agenda. Ich alleine schon und auch als meine Freundin da war natürlich noch mehr, weil ich ihr auch so viel wie möglich zeigen wollte. Und am Tag danach hatten wir dann die grandiose Idee, die Dolmen von Cerro anzuschauen. Also Dolmen sind ja so, also es sieht aus wie Hinkelsteine. Wie von Obelix, also so megalithische Grabanlagen aus der Jungsteinzeit. Und da gibt's so ein kleines Waldstück, wo man die angeblich sehen konnte. Dann sind wir da hingefahren, haben uns zwischendurch nochmal eine Kirche angeguckt und Ja, und dann waren wir da und es waren keine Dolmen da. Und natürlich, also wir sind halt nach Google Maps gefahren. Da, wo der Pin war, waren definitiv keine Dolmen, außer die waren ungefähr 2 Zentimeter groß. Und aber dort gab es dann keinen Empfang mehr. Das heißt, wir konnten dann halt vor Ort nicht wirklich gucken, ob wir an der richtigen Stelle sind. Und sind dann wie Hänsel und Gretel mit Hund durch den Wald geirrt, haben uns die Füße und Beine aufgerissen, weil wir natürlich auch nicht das passende Schuhwerk hatten, und überall alles voller Dornen war. Zoe fand's toll. Die konnte dann auch in einem ganz süßen Bach baden und hat natürlich ganz viel zu schnuppern gehabt im Wald. Aber ja, das war also, wie soll ich sagen,
Anders.
war jetzt kein erfolgreicher Tag. Alles
Und ihr
sehr,
habt.
sehr schön, auch die Fahrt natürlich wieder, ne? Aber die Dolmen haben wir bis heute nicht gefunden.
Also, und da stand auch Dolmen und nicht Dornen, ja? Das hast du geguckt.
Ja, da stand Dolmen und Dornen würde ja auf Spanisch auch was anderes heißen. Also da wäre keine Verwechslungsgefahr. Nein, wir waren, also keine Ahnung, wir waren irgendwie falsch. Wir haben zwar eine so eine Stein, also so eine Steinplattenformation gesehen, wo wir gedacht haben, das könnte so eine Grabanlage sein, aber die war so klein. Haben wir gedacht, da muss es noch irgendwie mehr geben. Aber ja, also wenn jemand von euch da schon mal war und diese sagenumwobenen Dolmen gefunden hat, möge er oder sie mir bitte eine E-Mail schreiben und vielleicht gerne auch Fotos. Und die Rückfahrt verlief dann auch mit etwas Hindernissen, denn als wir zurückkamen, war alles gesperrt, weil es nämlich da Bauarbeiten direkt an der Zufahrt zum Campingplatz, also an zur Straße, die zum Campingplatz führte, gab. Und dann standen wir da und wussten nicht, was wir machen sollten, weil es gibt zwei Richtungen, aus denen man zum Campingplatz zufahren kann. Aber in beiden Richtungen war eben die Straße gesperrt. Und es war auch Gewitter angekündigt. Da haben wir gesagt, ja gut, was machen wir jetzt? Und man muss wissen, dass in Katalonien und vor allem im Hinterland die Siesta sehr streng eingehalten wird. Also in der Zeit zwischen 1, sagen wir mal, und 5 oder 6 ist halt alles geschlossen. Da kannst du halt dann nicht mal eben irgendwie noch in eine Eisdiele gehen und Zeit überbrücken. Und vor allem halt nicht in den kleineren Ortschaften. Also überall, wo wir hinkamen, haben sie abgewinkt. Nee, nee, geschlossen, geschlossen. Oder es waren halt die Türen komplett verschlossen. Und irgendwann sind wir dann in einer total shady Bar gelandet, neben einer verlassenen Tankstelle. Da habe ich zu Samila gesagt, ja, egal jetzt, wir gehen da jetzt hin, wir trinken uns jetzt was und sitzen da einfach ein bisschen, damit wir nicht im heißen Auto sitzen müssen. Und dann kamen wir da also an, wir zwei Mädels mit Hund. Und die waren komplett irritiert, weil da nur Männer drin saßen. Und da waren dann so, ja, okay, ihr könnt hier was trinken. Ja, was wollt ihr denn trinken? Wir haben nur Bier und Sangria. Ich so, okay, dann eine Sangria. Und dann habe ich mich leider verschätzt, was den Alkoholgehalt anging, weil die war so stark. Also normalerweise kannst du halt auch, wenn du noch Auto fahren musst, so ein paar Schlucke Sangria problemlos trinken. Dem war dann aber nicht so. Und ich habe dann gemerkt, oha, also jetzt ist ein Punkt erreicht, wenn ich den jetzt überschreite, dann kann ich auf gar keinen Fall mehr Auto fahren. Und dann haben wir da den halben Krug haben wir dann stehen lassen. In der Zwischenzeit zog auch das Gewitter über uns herein. Wir saßen draußen, weil wir mit dem Hund nicht rein durften und wir wollten uns da auch nicht zwischen die ganzen Männer setzen. Dann saßen wir da draußen auf der Straße buchstäblich. Also es war nur so ein Gehweg, der war eine Handbreit. Und dann kamen die Gewitterwolken, dann kam der Barbesitzer und hat ganz schnell die Markise eingekurbelt. Und wir saßen dann da noch in der Knallsonne, aber mit dunklen Wolken über uns. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir brechen jetzt hier ab, sind dann wieder Richtung Campingplatz gefahren und haben gesagt, ja gut, wir müssen halt jetzt mal gucken, was wir machen. Und dann konnte ich den ersten Mann, der uns abhalten wollte, durchzufahren, der quasi am Ortseingang schon die Autos abgeblockt hat, konnte ich überzeugen, dass er uns durchlässt, weil ich gedacht habe, wenn ich einmal vor der Baustelle stehe, dann wird es irgendeine Möglichkeit geben, da so schnell wie möglich halt irgendwie durchzukommen oder vielleicht über eine Wiese oder so. Gesagt, getan. Die hatten aber gerade frisch asphaltiert. Das heißt, wir konnten auf gar keinen Fall dorthin fahren, also da drüber fahren. Und dann standen wir ungefähr eine halbe Stunde zwischen den Bauarbeitern und ihren Maschinen mit unserem Auto und haben gewartet. Und dann hatten die irgendwann so Mitleid mit uns, dass sie uns über den frischen Asphalt haben fahren lassen mit Anweisungen. Und dann haben wir es wirklich auf die Minute geschafft, in den Campingplatz einzufahren, und dann kam schon Donner, Blitz und Regen. Also das war perfektes Timing sozusagen. Aber ich habe dann noch bei einem der Arbeiter einen halben Herzinfarkt verursacht, weil ich habe quasi die Reifen des Autos sehr stark eingeschlagen, um die Kurve zu kommen. Und das hätte ich aber nicht machen sollen, weil ich dadurch irgendwie eine Delle in den Asphalt gefahren habe. Also merke, ist der Asphalt frisch, die Räder möglichst gerade halten.
Ja, und auch aufpassen, wenn er noch zu heiß ist. Ist auch nicht gut.
Ja, also aber der war noch, der war nicht mehr ganz heiß, aber er war noch weich, ne?
Ja.
Es war nicht optimal.
Naja.
Genau, und dann gab's noch ein Restaurant, was ich unbedingt empfehlen möchte. Da waren wir an einem anderen Tag. Da wollten wir eigentlich Solsona, also die Hauptstadt des Kreises, besuchen. Und sind vorher essen gegangen, weil wir gelernt haben, irgendwann machen die zu. Und ja, und dann waren wir im Mare della Font, ein Restaurant, was so ein bisschen außerhalb der Stadt liegt, auch etwas versteckt. Also da muss man schon gezielt nachsuchen, wenn man das nicht als Einheimischer kennt. Und hatten das große Glück, dass wir gerade zu einem Zeitpunkt hinkamen, als es dort noch nicht voll war, und konnten dann eben auch mit den Betreibern ein bisschen sprechen. Die machen das schon seit vielen Jahren, ich meine seit 20 Jahren oder 25. Und die Frau ist eben die Küchenchefin und der Mann macht Bedienung und ja, halt so das Drumherum. Und die haben uns so toll dort aufgenommen und haben uns dann, weil sie eben Kapazitäten hatten, weil jetzt noch nicht die ganze Bude voll war, haben uns ein Vorspeisentasting serviert vom allerfeinsten. Also ich habe denen ungefähr gesagt, was wir halt gerne so ein bisschen probieren würden. Und das haben die dann in Portionen zusammengestellt, die halt ermöglicht haben, dass man mehrere Sachen mal verkostet. Also da waren lokale Spezialitäten dabei von so getoasteten Brotscheiben mit geräuchertem Fisch über diese Kroketten. Die sind nicht wie bei uns mit Kartoffeln, sondern die sind immer gefüllt entweder mit so einem Fischpüree oder mit einem Fleischpüree und dann eben auch frittiert über Mini-Sandwiches mit regionalem Käse und lokal gesammelten Pilzen bis hin zu so kleinen Eintöpfen mit Bohnen oder so eine Art Rinder-Tatar und Reis mit Zutaten aus dem Wald, also auch mit Pilzen und mit Wurst, die auch in der Region hergestellt wird, bis hin zu dann Cannelloni. Das ist auch eine Spezialität, das wusste ich nicht, in Katalonien. Die essen sehr viel gefüllte Cannelloni, auch sehr, sehr lecker. Und natürlich gab es dann auch wieder eine Nachspeise. Und das war wirklich dann der Moment, wo wir beide gesagt haben, also wenn wir jetzt noch einen Bissen essen müssen, dann fallen wir hier direkt vom Stuhl. Und leider ist dann auch die Besichtigung von Solsona für den Tag nicht ins Wasser gefallen, sondern ins Essen gefallen, weil wir sind da noch reingefahren. Und dann saßen wir da im Schatten und hatten wirklich das Essen bis zur Kehle hochstehen und haben gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, uns zu bewegen. Ich habe mir dann noch eine Blase gelaufen mit meinen Flipflops, weil ich natürlich wieder kein Schuhwerk anhatte, was passte. Und dann sind wir unverrichteter Dinge auf den Campingplatz gefahren und haben erstmal geschlafen, weil wir beide nicht mehr konnten. Aber ja, Mare della Font, auch große Empfehlung, wenn man in der Region ist. Das ist ein fantastisches Restaurant. Ist fast nur bei Einheimischen bekannt und wird auch tatsächlich von Ausländern kaum besucht, haben die uns gesagt. Der hat gesagt, wir sind seit Jahren die Ersten, die nicht aus der Region kommen. und haben so eine tolle, sehr regionale, aber sehr, sehr feine Küche und gucken halt beim Einkaufen auch immer drauf, dass die Zutaten aus der Region wirklich beziehen und eben Bio und Freilandhaltung in erster Linie. Und jetzt habe ich auch wieder das andere Restaurant gefunden, was ich vorher aus dem, was ich vorher gesagt habe, in den Pyrenäen, Calton, nicht Toni, Calton in Augerne, glaube ich. Das ist halt, ja, da mittendrin in den Vorpyrenäen. Mhm. Ja, dann kommen wir zur letzten Station. Das war mein geliebtes Ebro-Delta. Da war ich dann tatsächlich wieder hauptsächlich alleine, weil meine Freundin dann abreisen musste und Halil noch nicht wieder zurück war. Da waren wir auf dem Camping Eukalyptus im gleichnamigen Dorf Eukalyptus und auf einem Privatstellplatz. Das Ebro-Delta ist ein sehr spannendes Gebiet. Das ist nämlich so das größte Feuchtgebiet Kataloniens, über 300 Quadratkilometer und ist ein UNESCO-Biosphärenreservat. Ungefähr ein Drittel dieser ganzen Fläche ist als Naturpark deklariert und landschaftlich ist es halt auch wunderschön, weil du hast den Ebro-Fluss, der quasi als Delta, deswegen heißt es so, also so sich öffnet und dann ins Meer fließt und im also an der, direkt am Strand gibt's dann auch so eine sehr lange Landzunge, wo man rechts und links dann Wasser hat. Also wenn man auf der Landzunge entlang fährt oder läuft, ist linker Hand halt das Meer, was auch so teilweise ein bisschen aufgewühlt ist bei Wind. Und rechts ist dann ganz flaches Wasser, sehr warm, wo man dann super auch mit Hund oder Kind hingehen kann. Da ist, das war jetzt dieser Fall, wo ich vorhin gesagt hatte, da haben wir es mit der Ordnungsbehörde zu tun bekommen, weil dort gibt es nämlich keine Schilder, wann oder wie Hunde verboten sind. Mhm. Und wir sind immer davon ausgegangen, weil das ja sehr weitläufig ist und keine Schilder da waren, dass man da problemlos mit dem Hund hin kann. Das ist in einigen Saisons auch der Fall, aber eben als wir dort waren, ab dem 1. Mai, glaube ich, oder ab Ende April nicht mehr so, weil da ist dann Brut- und Setzzeit und da dürfen Hunde auch nicht an der Leine mehr mit an den Strand. Mhm, aber okay. Da weist kein Schild drauf hin, das weiß man, also das kann man nicht wissen, wenn man sich nicht aktiv vorher da dazu erkundigt. Es gibt angeblich 1-2 ausgewiesene Hundestrände, die wir bisher auch nach langer Suche nicht gefunden haben. Wir haben wirklich gezielt dann, nachdem uns die Polizistin angesprochen hatte, haben wir gezielt danach gesucht. Wir haben keine Schilder gefunden, die auf Hundestrände hinweisen. Also zwar einen Wegweiser, aber dann vor Ort nichts mehr, was wo dann stehen würde, hier ist ein Hundestrand. Also mhm. Das muss man einfach wissen, wenn man dort mit Hund hinfährt. Das ist im Grunde ein Hundeparadies, aber eben nur zu bestimmten Zeiten. Und wir vermuten, dass das auch weiter eingeschränkt werden wird. Da bitte einmal vorher erkundigen, weil die Brut- und Setzzeit eben von Jahr zu Jahr variiert. Also man kann nicht sagen, es ist immer ab Mitte April oder immer ab Anfang Mai, sondern die machen das halt davon abhängig, was die beobachten.
Okay.
Und dort also nur an Strände gehen offiziell, die als Hundestrände ausgewiesen sind. Wenn man die nicht findet, muss man halt selber überlegen, was man macht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ansonsten ist im Ebro-Delta auch ganz interessant, dass es ein sehr großes Reisanbaugebiet ist, also das größte in ganz Spanien. Und wir sind hingekommen, als noch alles braun war, als sie gerade die Felder vorbereitet haben. Und binnen 2 Wochen wurden die Felder dann geflutet. Und dann hat man eben wieder diese wahnsinnig faszinierende Landschaft, wo du an der Straße fährst, auf der Landstraße und halt rechts und links diese ganzen Reisfelder siehst, also diese Wasserflächen, wo dann auch Flamingos zu sehen sind, Fischreiher und tausende andere Wasservögel, die ich teilweise gar nicht zuordnen kann. Es gibt Schnepfen, es gibt Möwen, aber es gibt auch Vögel, die habe ich so noch nie gesehen. Da konnte ich auch nicht rausfinden, was das genau ist. Insgesamt über 300 Vogelarten, die dort sich aufhalten, die dort brüten teilweise. Natürlich besonders schön die Flamingos. Die sind zwar eher so ein bisschen weiß, also nicht so pink, wie man die zum Beispiel aus afrikanischen Ländern kennt. Aber wenn die sich dann bewegen, dann sieht man vor allem unter den Flügeln halt auch die Farbe. Das ist richtig schön. Und man kann da auch toll mit dem Fahrrad fahren. Da ist halt wirklich alles sehr flach, aber sehr windig. Das heißt, ich habe immer auf einer Strecke Rückenwind und auf der anderen meistens auf dem Rückweg dann den Gegenwind. Das muss man auch wollen. Also vielleicht mit dem E-Bike ist es dann auch einfacher als mit dem normalen Fahrrad. Und natürlich so, wie es überall ist, wo viel Wasserfläche ist, Mücken, ne? Da, das muss man einfach wissen. Also Mückenschutz sowohl für sich selbst als auch vor allem für mitreisende Haustiere ist da ganz, ganz wichtig, weil es eben auch die Mittelmeerkrankheiten gibt, wie überall in den Regionen im Süden und mittlerweile ja auch in Deutschland. Und da sollte man halt gut drauf achten, dass man da immer ein bisschen sein Tier möglichst in auch in den Abendstunden dann vielleicht in den Camper packt. Mhm. Ja, angesichts der schon fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt nur noch so ein paar der vielen Reisetipps, die ich eigentlich noch zusammenfassen wollte, geben. Vielleicht zur Reisezeit. Das ist ja immer ganz wichtig für Leute, die jetzt nicht unbedingt auf die Ferienzeiten angewiesen sind oder auf die Sommerferien. Ich fand jetzt diese Reisezeit im Frühjahr ganz, ganz toll. April, Mai eben. Wenn man halt mit dem Hund an den Strand möchte, ist natürlich genau diese Zeit jetzt nicht optimal. Aber so für Unternehmungen oder generell für Katalonien, auch fürs Hinterland, finde ich das gigantisch, weil du kannst sehr viel machen, aber es ist trotzdem noch richtig schön. Also, oder schon richtig schön, sagen wir mal. Wir hatten immer so 18 bis 22 Grad tagsüber, je nachdem, es war auch mal ein Tacken wärmer. Aber nachts wird es immer richtig kühl und das finde ich halt schön, dass man dann auch gut schlafen kann, ohne Klimaanlage, ohne alles. Einfach ein bisschen Fenster auf, dann ist es angenehm, kommt man gut zur Ruhe. Wenn man mit dem Zelt unterwegs ist, natürlich einen Schlafsack nicht unbedingt zu dünn wählen. Und man sollte auch auf jeden Fall irgendeine Jacke mitnehmen oder was Gefüttertes, ein Hoodie oder sowas. Weil es, wenn man abends draußen sitzen möchte, wird schon empfindlich kühl. September, Oktober waren wir jetzt selbst noch nicht da, habe ich aber auch vom Tourismusverband die Empfehlung bekommen, dass es auch eine sehr gute Zeit ist für Campingtouren, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, also noch sonnig und warm, aber eben nicht so heiß wie im Sommer. Juli, August, also so zur Hauptreisezeit, wird es nicht nur sehr heiß, sondern ist natürlich auch sehr überlaufen. Vor allem an der Küste, im Inlandesinneren ist es mit Sicherheit erträglicher, auch vom Klima her. In den Pyrenäen sowieso aufgrund der hohen Lage kann man es da wahrscheinlich besser aushalten. Aber ich würde wirklich empfehlen, wenn ihr nicht unbedingt im Sommer hin müsst, dann schaut es euch gerne mal im Frühjahr oder im Herbst an.
Ist ja wahrscheinlich ähnlich wie in Portugal. Das Frühjahr wird sich wahrscheinlich noch mehr anbieten, weil es grüner ist. Weil wenn du im Herbst kommst du aus dem heißen Sommer, wo vieles halt abgestorben und braun ist und in erster Weile braucht. Also Richtung Jahreswechsel danach zu kommen, macht vermutlich immer aus Grünigkeitsgründen noch ein bisschen mehr Sinn als Gedanke noch, um den euch mitzugeben.
Ja, denke ich auch. Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung eben nicht sagen, weil wir jetzt speziell in Katalonien im Herbst noch nicht waren. Aber im Herbst hast du ja dann auch den Tramontana-Wind noch. Und der kann ja ganz ordentlich pusten. Also von daher, der ist, da geht es so im Spätherbst los, bis in den Frühling rein. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit Wind wenig Probleme. An der Küste, ja, das halt mal ein bisschen bläst, aber das ist ja klar am Meer. Aber so in den im Hinterland gar nicht. Dann Wildcampen und Übernachten. Also generell ist in Spanien grundsätzlich das Campen und Übernachten nur auf offiziellen Campingplätzen oder Stellplätzen erlaubt. Wird auch mittlerweile vor allem in den stärker besuchten Gegenden sehr streng kontrolliert. In so Naturschutzgebieten, Naturparks wie jetzt in der Garrocha, Ebro Delta oder was ich da so genannt hatte, gibt's ein sehr striktes Verbot. Also da wird auch sehr kontrolliert und mittlerweile findet man auch dort, so wie in Frankreich zum Beispiel, immer mehr Parkplätze mit Höhenbegrenzungen, wo du einfach nicht mehr mit einem Wohnmobil überhaupt reinfahren kannst. Parken darfst du mit einem Wohnmobil überall, wo es halt nicht ausdrücklich verboten ist, aber dann bitte auch nicht Campingverhalten. Also keine Stühle, keine Markise, keine Sattschüssel, kein Grill raus, weil sonst kann es unter Umständen auch Ärger geben.
Und ich glaube auch nicht die Seitenfenster aufmachen, sondern die Dachfenster.
Das weiß ich in Spanien jetzt nicht. Ich weiß, dass es in anderen Gegenden gilt. Ich glaube, Portugal sind die da ja auch ziemlich streng. Aber da, das kann ich dir jetzt einfach nicht sagen. Aber im Zweifel halt wirklich dann Dachfenster aufmachen. Und ich würde dann auch nicht unbedingt im Auto schlafen.
Das ist aber tatsächlich meistens kein Problem. Aber es ist tatsächlich so, dass die, welche Fenster offen sind, tatsächlich so ein Thema ist in Spanien. Also das ist in Spanien vor allen Dingen hauptsächlich ein Thema. Ich weiß das noch, weil irgendwann vor Jahren, wir haben ja Freunde, die einen Stellplatz haben und die haben uns das immer erzählt. Und irgendwann vor Jahren hat man quasi diese Regelung angepasst und geändert. Und dann kam das eben, also es sind wirklich die Seitenfenster, ne? Also alle Seitenfenster nicht aufmachen, das ist Camping. Nach oben die Dachluken, das ist quasi kein Camping. Also das klingt ein bisschen putzig, aber das sind genauso Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. Nichts rausstellen, keine Trittstufe, keine Keile, keine Hubstützen.
Ja.
Und halt ja auch kein Wasser und sowas ablassen. Und dann campt man quasi nicht. Also das ist dann kein Campingverhalten, wenn man das alles nicht tut.
Und insgesamt halt auch sich rücksichtsvoll benehmen, ne? Also auch nicht mit dem Wohnmobil irgendwie dann so viel Parkraum einnehmen oder so, immer auch an die Leute denken, die dort leben. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, weil man will seinen Urlaub ja genießen und so, aber ich komme so oft, jetzt nicht speziell in Katalonien, aber ich komme so oft an Ecken, wo ich denke, oh, könnte man jetzt vielleicht statt der 3 Parkplätze auch nur 2 beanspruchen und würde dann auch noch klarkommen, so. Wenn ich in Katalonien mit Hund unterwegs bin oder generell in Spanien, gilt das Übliche, was überall in der EU gilt. Also ich brauche den EU-Heimtierausweis. Der Hund muss gechippt sein oder tätowiert, wobei die tätowierten Hunde mittlerweile, glaube ich, biologisch sich mehr oder weniger erledigt haben. Gültige Tollwutimpfung ist Pflicht. Die muss mindestens 21 Tage alt sein. Und in Städten und Ortschaften und an vielen Stränden gilt eine Leinenpflicht. Ich lese immer mal wieder, dass man einen Maulkorb dabei haben sollte. Bei uns wurde der jetzt noch nie irgendwie eingefordert. Wir haben ihn auch nicht ehrlicherweise dabei, weil unser Hund einfach nie richtig dran gewöhnt wurde. Ich vermute aber mal, wenn man jetzt einen Hund hat, der vielleicht ein bisschen imposanter ist als unser Stofftier, dann kann auch mal danach gefragt werden. In Landschaftsschutzgebieten, Naturparks und so weiter gelten sehr strenge Regeln oftmals, also dass man da mit oder ohne Hund nicht von Wegen abweichen darf. Manchmal ist ein komplettes Hundeverbot, aber Leinenpflicht eigentlich überall, wo ich mich jetzt erinnern kann. Und in Katalonien gibt's etliche Hundestrände, die sind immer als entweder Platja de Gossos oder Playa Canina ausgezeichnet. In der Vorsaison, also so bis 1. April in manchen Gegenden oder bis Mitte April, darf man an manche Strände noch mit Hund. Aber generell ist in ganz Spanien an immer weniger Stränden Hund erlaubt.
Ansonsten, ich glaube, es ist generell nicht erlaubt in Spanien. Es ist nur, ich bin nicht sicher, ob es außerhalb der Saison geduldet wird oder doch erlaubt ist, aber generell meine ich mich zu erinnern, dass es generell in Spanien auch Hunde nicht erlaubt sind.
Nee,
in der Hauptsaison.
Also das nicht ganz. Das ist so von Region zu Region teilweise unterschiedlich, weil da gibt es viele lokale Bestimmungen.
Okay.
Es gibt auch viele Ecken, wo du zum Beispiel zu bestimmten Uhrzeiten mit dem Hund an Strand darfst. Also bis 8 Uhr oder so, bis 9 Uhr und dann wieder ab 18 Uhr. Also da muss man einfach sich vor Ort immer informieren, was da gerade angezeigt ist, auch zu dem Zeitpunkt, an dem man gerade reist. In Barcelona zum Beispiel durften wir bis 1. April mit der Zoe an den Strand, an unserem Campingplatz. Also wirklich ganz unterschiedlich. Generell fand ich es interessant, dass ich Katalonien als hundefreundlicher empfunden habe als andere Regionen, die wir bisher bereist haben. Wir hatten sonst eigentlich ganz viele Probleme mit ihr, überhaupt in Restaurants zu kommen, auch wenn wir auf der Terrasse hätten sitzen können. Und das war jetzt in Katalonien gar nicht. Es gab nicht ein Restaurant, wo man uns gesagt hätte, ja, mit Hund bitte nicht. Teilweise darf man die sogar noch mit reinnehmen. Das ist tatsächlich eher selten, aber auf der Terrasse zu sitzen mit Hund war jetzt bisher überhaupt gar kein Problem.
Ich glaube auch, das ist, ihr wart halt noch relativ off-season unterwegs. Das war, glaube ich, das Glück. Ich denke, in der Hauptsaison, wenn es dann wieder voller wird, wird es auch wieder kritischer. Und es kommt auch natürlich viel auf den Hund an und ja, wahrscheinlich auch viel auf die Erfahrung der Gastronomen damit quasi. Sehr unterschiedlich, glaube ich.
Also ich war darauf eingestellt, dass wir in viele Restaurants nicht mit Hund dürfen und habe halt immer gefragt und es war überall möglich.
Ja, das hat sich stark gewandelt und weiterentwickelt in Spanien in den letzten Jahren.
Einfach da immer ein bisschen gucken und im Zweifel halt dann auch drauf gefasst sein, dass man da mal irgendwo nicht reinkommt. Mhm. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, Katalonien ist offiziell zweisprachig, also Katalanisch und Spanisch. Mit Spanisch kommt man auf jeden Fall quasi überall durch. Es mag irgendwo tief in den Pyrenäen Menschen geben, die kein Spanisch sprechen. Ich bin auch schon auf Leute getroffen, die kein Spanisch sprechen wollten, die aber dann trotzdem, als sie gemerkt haben, es ist halt meine einzige Sprache, die ich sonst kann, und sie konnten kein Englisch, haben sie sich drauf eingelassen. Also ja, das ist dann eher so oft eine ideologische Sache, weil auch mit Katalanisch und Spanisch versteht man sich, wenn beide langsam reden. An vielen Ecken kommt man auch super mit Englisch weiter. Also meine Freundin spricht ja gar kein Spanisch, aber die hat sich dann halt einfach auf Englisch immer irgendwie durchgewurschtelt. Das ging auch sehr, sehr gut. Und ja, ansonsten Kartenzahlung ist fast überall möglich, anders als in Deutschland. Außer ich bin jetzt in irgendwelchen kleinen Dörfern. Also Bargeld sollte man immer mit dabei haben. Aber ich war oft überrascht, wo die mir überall ein Kartenlesegerät hingehalten haben. Und ansonsten, ja, also verkehrstechnisch, die ganzen Hauptverkehrsadern sind top ausgebaut. Aber halt, wie gesagt, wenn man in den Pyrenäen unterwegs ist oder auch teilweise an einigen Ecken in der Garrocha, dann wird's halt auch mal enger und unbefestigt. Da sollte man jetzt nicht unbedingt überall einen Wohnwagen oder sein großes Wohnmobil rumschaukeln, sondern sich vorher ein bisschen angucken, wo man hin möchte und dann im Zweifel halt mal den Camper stehen lassen und auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen, wenn man so das Gefühl hat, naja, das könnte ein bisschen eng werden. Und ja, ansonsten riesige Reiseempfehlung von mir für Katalonien. Ich glaube, man hat jetzt in den Folgen, wo wir drüber gesprochen haben, schon gemerkt, dass es für mich wirklich jetzt wieder eins meiner Lieblingsreiseziele geworden ist, auch durch diesen Roadtrip und durch diese Tour, die ich da gemacht habe, weil es einfach nur schön war.
Ja, das sieht man, also ich habe es schön auf den Bildern gesehen, wie schön das überall war. Kann ich euch auf jeden Fall da draußen auch empfehlen. Guckt bei Insta vorbei, wir verlinken das hier in den Shownotes. Und noch besser ist natürlich selber hinfahren und gucken.
Und was ich immer vergessen hatte, wer jetzt keinen Bock hat, sich selbst die Reise zu planen, guckt einfach beim katalanischen Tourismusboard vorbei. Da packe ich euch auch nochmal den Link in die Shownotes. Da gibt's ja diese Gran Tour de Catalunya, über die wir in älteren Folgen schon gesprochen haben, wo man im Grunde vorgeplante Routen sich einfach holen kann und die dann nachfahren kann, wenn man jetzt auch vielleicht wenig Zeit hat oder sich nicht gut auskennt oder nicht weiß, welche Richtung soll es denn ungefähr werden. Da kann man auch thematisch dann suchen. Also ich habe mich so weitestgehend für diese Genusstour entschieden, weil ich halt so gerne esse. Aber es gibt natürlich auch andere Touren, die man machen kann. Und ja, da würde ich euch auf jeden Fall raten, da mal die Seiten zu besuchen. Da kann man sich stundenlang mit Bildern und Informationen beschäftigen. Das ist richtig toll aufgebaut und auch visuell sehr schön gemacht.
Ja, das würde ich sagen, ist doch ein schöne Schlussempfehlung nochmal für Katalonien. Wer halt auch keinen Bock auf selber Reiseplan hat, gibt's ja auch, dass man da wenig Interesse dran hat, aber trotzdem gern das Land sehen will oder die Region sehen will. Und dann, ja, guckt auf Insta vorbei Und beim nächsten Mal gucken wir mal ein bisschen Richtung Montenegro und Richtung Absitzkabine quasi.
Ich freue mich.
In diesem Sinne da draußen, wir hören uns am Mittwoch, wenn ihr wollt. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.